Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zu Positionen, dem Sonderformat des Podcasts Projektionen Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Ich bin Markus Stiegelecker, Filmwissenschaftler und werde mich in der heutigen Sendung mit dem Filmemacher und Künstler Andreas Marschall auseinandersetzen über die Bedeutung des europäischen Genrefilms und auch, was es bedeutet, in Deutschland heute Genre-Kino selbst zu produzieren, also unabhängig zu produzieren. Andreas Marschall dürfte einigen Leuten bekannt sein als Maler von Schallplattencovern. Er ist Cover-Artist für Metal-Bands vor allem, Sodom, Blind Guardian, Gravedigger, In Flames, Creator und so weiter. Und darüber werden wir vielleicht kurz sprechen. Er hat Musikvideos zum Teil auch für diese Bands gemacht. Er ist Cutter zum Beispiel bei Soweit die Füße tragen, dem Spielfilm gewesen aus dem Jahr 2001. Und vor allem hat er drei längere Filme gedreht. Das eine ist Tears of Kali von 2004. Dann haben wir Masks, einen Film von 2012. 2013 hat er einen langen, einstündigen Film zu dem Episodenfilm German Angst beigesteuert. Und aktuell hat er zu dem Kompilationsfilm December einen Kurzfilm gedreht mit dem Titel Pig. Wenn man seine drei, vielleicht auch den Kurzfilm, also vier Filme zusammennimmt, fällt auf, dass all diese Filme auf unterschiedliche Weise sich mit Psychotechniken und Geheimgesellschaften beschäftigen. Im ersten Film Tears of Kali geht es um die sogenannte Taylor-Erickson-Gruppe. Und in drei Episoden bekommen wir mit, was mit diesen in Indien quasi beeinflussten und ausgebildeten Leuten danach geschieht. Also es gibt hinduistisch benannte einzelne Kapitel, die dann auch einzelne durchaus schreckliche Schicksale hier aufzeigen. Und der Hintergrund ist eben, sind die Psychotechniken dieser Sekte und was sie eben in der menschlichen Psyche anrichten. Sehr ähnlich ist im Grunde das Konzept von Masks, nur dass wir es hier mit einem langen Spielfilm zu tun haben. Es geht um eine junge Frau, die an eine Schauspielakademie kommt, die Matthäus Gedula Schule, an die eine ganz spezielle ekstatische und auch durchaus martyriumshafte Schauspieltechnik entwickelt, wo eben die Schülerinnen und Schüler an ihre psychischen und körperlichen Grenzen geführt werden. Und das ist auch der Film, über den wir deswegen sprechen werden, weil er sehr enge Bezüge zum stylischen italienischen Genre-Kino der 70er und frühen 80er Jahre aufweist. Und wie erwähnt, in German Angst hat er mit Al Raune einen Film gedreht über einen Fotografen, der mit einer einem sexuellen Geheimbund zu tun bekommt, der sich an der Essenz der Al Raune-Wurzel berauscht und so quasi sexuelle Transgressionen erleben kann. Und auch das wirkt sich natürlich auf erschreckendste Weise für den Protagonisten aus. Ich möchte nicht zu viel über die Episode Pig aus December verraten, weil das natürlich ein sehr kurzer Film ist und er entsprechend auch eine wesentliche Wendung hat. Aber auch hier geht es um eine Selbsterfahrungsgruppe und die Auswirkungen, die eben solche Psychotechniken haben können. Wir sehen, dass hier also eine große Kontinuität vorherrscht und es wird unter anderem dann darum gehen, wie diese Filme überhaupt entstehen konnten. Herzlich willkommen, Andreas.
Ja, hallo Markus. Freut mich sehr, dabei zu sein.
Ja, mich auch. Wir sind ja schon seit einigen Jahren in regelmäßigen oder unregelmäßigen Gesprächen, wo wir einige der Themen, die heute auch eine Rolle spielen, immer wieder streifen. Also das können wir gerne jetzt auf die Weise vertiefen. Ich will vielleicht erstmal erzählen, wann ich zum ersten Mal mit dir, ohne dass ich es wusste, dass es um dich geht, konfrontiert wurde. Anfang der 90er Jahre, ich glaube so 1 oder 92 war das, habe ich eine Video oder also eine Art Musik Filmmixtur vorgespielt bekommen von einem Freund in Bayreuth war das, und zwar Creator Hallucinative Coma. Und das war so eine Mischung aus einem Musikdokumentarfilm über die Metalband Creator und was ich damals sehr spannend fand, also quasi atmosphärisch sehr dicht gemachte, sehr spektakuläre Hommagen an die Giallo-Thriller und Horrorfilme aus Italien der 70er Jahre. Also es war ja so ein Mad Scientist, der dann junge Frauen verfolgt, genau, und so weiter. Ja. War das tatsächlich so dein erster Film? Der wird nämlich bei IMDb so aufgeführt. Und kannst du vielleicht so ein bisschen rückblickend mal über diesen Film was erzählen? Das interessiert mich sehr.
Ja, das war auf jeden Fall meine erste Regiearbeit. Und das muss gewesen sein, kurz nach dem Mauerfall, also 1991 war es, glaube ich. Ich komme ja eigentlich aus der Covermalerei. Ich habe ja seit Anfang der 80er Jahre schon Plattencovers gemalt, hauptsächlich für Heavy-Metal-Bands. Und eine dieser Bands ist Creator. Das ist eins meiner bekanntesten Covers ist Coma of Souls. Also dieser Creator-Kopf, mit der aufgeplatzt ist. Und da drin sieht man dann ein Bild von Hieronymus Bosch. Also ein sehr bekanntes Motiv. Mhm. Und ich erinnere mich, ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Also ich kannte damals auch Jörg Büttgereit schon sehr gut. Also ich habe für Jörg zwei Plakate gemalt, für Necromantic 1 und Necromantic 2. Genau. Also drei sogar, Hot Love sogar schon. Also den Prä-Necromantic-Film.
Ja.
Und habe dann bei Hot Love auch Licht gemacht, auf einer sehr bescheidenen Art und Weise mit zwei Baustrahlern, mit roten und blauen Folien davor. Also schon damals beeinflusst von Inferno, von Argento.
Ah ja.
Was Jörg damals noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Hat sich dann später gewundert, dass das alles so bunt ist. Das war damals auf Super 8 gedreht. Und Jörg hatte von Creator die Anfrage bekommen, ein Musikvideo für sie zu drehen, und hat sich aber irgendwie inhaltlich nicht mit der Plattenfirma einigen können und hat das dann abgelehnt und hat mich gefragt, ob ich das nicht machen wollte. Mhm. Und hat den auch empfohlen. Also der Marshall, der hat auch Ahnung von Horrorfilmen und so, und fragt ihn doch mal, ob der das machen will. Naja, und dann bin ich da so wie die Jungfrau zum Kind gekommen irgendwie. Ich hatte keine Ahnung, wie ein Musikvideo funktioniert. Ich hatte keine Ahnung, wie das so ist, dass das alles so synchron ist, die Musik zu dem Bild und so. Also ich war wirklich total ahnungslos. Habe ich dann da ganz schnell reingearbeitet. Aber Ahnung hatte ich natürlich von Horrorfilmen. Und Mille Petrozza, der Sänger von Creator, der war wie ich großer Fan von erstmal italienischen Horrorfilm und dann auch der damals sehr populären Hellraiser-Mythologie. Und wollte eigentlich keine Musikdokumentation machen. Das wollte die Plattenfirma, sondern er wollte eigentlich Horror machen. Mhm. Und dann habe ich für ihn erstmal diese beiden Hauptclips gedreht, also Coma of Souls und Terror Zone, mit so einer Hellraiser-ähnlichen Geschichte im Hintergrund und mit sehr begrenztem Budget haben wir das halt so gemacht, dass man dass man aus diesen Einzelclips auch so längere Versionen schneiden konnte und dann die Spielszenen auch so als Zwischenteile in der Dokumentation benutzen konnte. Und irgendwie haben wir das dann wirklich fertig gekriegt, so innerhalb von einer Woche oder so Material zu drehen für eben diese 5, glaube ich, Clips, die auf dieser Longform Compilation drauf sind. Und ja, es war sehr spannend. Also wir haben gedreht im Vorhauen, wie hieß es nochmal? So ein altes, stillgelegtes Militärgelände. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es hieß. Das war so Haunedorf oder sowas hieß das. Ich muss nochmal recherchieren, dann gebe ich dir den Namen. Auf jeden Fall haben wir so dieses alte Gewölbe benutzt und haben dann diese Geschichte erzählt von Dr. Wagner, dem Gewaltforscher, der immer tiefer in den Gegenstand seiner Forschung entschwindet, sodass er dann für seine geliebte Frau nicht mehr ansprechbar ist und sie im Laufe der Geschichte dann auch angreift und sieht, dass er einfach jetzt verdammt ist, in diese Abgründe abzusteigen und sich irgendwann die Augen zunäht, um den Blick nach außen zu unterbrechen und zugunsten des Blicks in seine eigenen Abgründe die Welt zu verlassen.
Und wenn ich kurz unterbrechen darf, das ja? Erinnert natürlich schon mal sehr an spätere Geschichten, die du auch verfilmt hast, wie Tears of Kali und ja. Einzelne Szenen und Elemente. Das ist, da können wir später nochmal drauf zu sprechen kommen.
Ja, genau. Ja, das Interessante ist, dass ich damals zu dieser Zeit auch so eine Psychotherapie gemacht habe, also so eine klassische Gesprächstherapie, also so eine Psychoanalyse, und meine Therapeutin diesen Film sehr interessant fand. Also diese ganze Geschichte mit dem Blick nach innen und so und die zugenähten Augen, das fand sie psychoanalytisch sehr, sehr ergiebig.
Das glaube ich, ja.
Ja, also das war also meine erste Begegnung mit Film. Interessant ist bei dieser Geschichte, dass Joe Heim, der Kameramann, der inzwischen einer der renommiertesten deutschen Kameramänner überhaupt ist, also er hat jetzt unlängst gemacht den Vornamen, dann hat er die 7 Zwerge gedreht, dann hat er er hat wahnsinnig viele Filme gemacht, Tatort auch und so. Und bekam jetzt auch den Bayerischen Kamerapreis und ist also wirklich eine Ikone der deutschen Kamerakunst. Und der hatte damals einen seiner allerersten Filme gedreht mit mir zusammen. Der kam auch gerade von der Filmhochschule. Und wir haben da extrem viel rumexperimentiert mit Super 8 und so. Also wir haben uns zum Teil auf 16 gedreht und zum Teil auf Super 8. Und ja, das ist also Coma of Souls beziehungsweise Hallucinative Comas ist wirklich ein extrem experimentelles Teil. Also manche Sachen kommen mir heutzutage ein bisschen unbeholfen vor, aber es sind schon so ein paar Sachen drin, die ich dann später immer wieder gerne weitergesponnen habe. Und ganz, ganz klar sichtbar ist natürlich so der Einfluss des italienischen Films.
Ja, wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, weil das ja ein Thema ist, was auch immer wieder eine Rolle spielen wird. Und das ist ja ein wesentlicher Einfluss eben nicht nur für dich, auch für meine Forschung ist das sehr wichtig gewesen. Und zwar, du bist jetzt ziemlich genau 10 Jahre älter als ich. Das heißt, du hast eine etwas anders geartete Mediensozialisation erfahren, 10 Jahre früher. 10 Jahre sind ja enorm, wenn populärkulturelle Entwicklungen sind ja wesentlich schneller. Das Interessante ist aber, dass du im Grunde etwas sehr konkret bereits wahrnehmen konntest, sehen konntest, Filme sehen konntest, die ich als Jugendlicher oder vor allem als Kind schon speziell auf Italienurlauben, wenn ich mit meinen Eltern in Sanremo zum Beispiel war oder am Gardasee oder an verschiedenen anderen Orten in Italien, wo es dann Kinos gab, habe ich natürlich immer mit extremer Faszination die Plakate gesehen von Filmen, die mich später auch wirklich aktiv beschäftigt haben. Das war also quasi diese erste Begegnung, glaube ich, Ende der 70er Jahre. Das waren Kannibalenfilmplakate, das waren späte Gialli. Das waren die Fulci-Filme speziell auch. Also es ist ja so, wir haben ja auch bei dem Lucio Fulci-Buch dann zusammengearbeitet, das ich mit Fälscher herausgegeben habe. Das sind ja massive Einflüsse, also die sich sowohl künstlerisch wie bei dir, wie auch wissenschaftlich bei mir niederschlagen können. Das Zweite, was ich vielleicht noch erwähnen will, für mich war, in Fotogeschäften gab es ja immer die Super 8 Filme, die Super 8 Kurzversionen von bestimmten Filmen. Und auch da sind mir natürlich diese italienischen Genrefilme sehr bewusst gewesen, weil die sehr drastisch aussahen, weil da viel Nacktheit war. Und das war natürlich für so einen 9-10-Jährigen war das super faszinierend, sich das war auch nicht zensiert oder so. Man sah das einfach. Und
weißt du, dass die Italiener jeden Film auf Super 8 ungekürzt rausgebracht haben?
Nee.
Also es gibt praktisch von jedem italienischen Italo-Western, Giallo-Horrorfilm gibt es eine komplette Super 8-Fassung.
Also 90 die Minuten haben, dann auch.
Also ja, die hatten so Boxen, da waren dann so 5 verschiedene Rollen drin. Und ist schon eine tolle Sache. Also leider sind diese Filme heutzutage farblich nicht mehr richtig ansehbar, weil sich die Farben außer Rot verabschiedet haben. Also die sind extrem rotstichig. Aber ich habe ein paar davon, also Polizeifilme und so. Und das ist schon faszinierend. Also diese Kurzfassung, das war eher eine deutsche Spezialität. Also das ist ja nicht so richtig genießbar. Ne? Das sind ja bessere Trailer, ne?
Es sind lange Trailer mit den mit den richtig harten Szenen meistens. Ne?
Genau, also
umgekehrt wie bei den Videos, wo dann die drastischen Szenen gekürzt wurden, hat man bei Super 8 ja drauf geachtet, nur die Action gewissermaßen. Ja?
Richtig,
also Sex
richtig,
und Gewalt dann zusammenzuschneiden. Und das war damals natürlich wichtig. Ende der 70er Jahre hatte man ja im Heimmedien sonst keine Möglichkeit, diese Form von Kinoschlüpfrigkeit aus den Bahnhofskinos sich nach Hause zu holen. Insofern war das natürlich eine attraktive Möglichkeit, bis dann Video kam und das wirklich verfügbar gemacht hat in den paradiesischen frühen 80ern, bis dann halt die BBJM und so weiter das zum Teil verhinderte. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wie hast du denn speziell die italienischen Genrefilme in den 70er Jahren selbst kennengelernt? Wie bist du damit in Kontakt gekommen?
Also mein allererster Kontakt war sehr früh in der Schule. Unser Filmclub hatte die Stunde, wenn Dracula kommt, von Mario Bava mal aufgetrieben und auf 16 mm gezeigt. Also mit Barbara Steele, La Mascara del Demono. Und das war natürlich eine große erotische Attraktion für einen, ich weiß gar nicht mal, wie alt ich damals war, ich war 14 oder so. Und
also Mitte das war meine der 70er erste, war das.
Ja. Es war, es müsste möglicherweise sogar noch früher gewesen sein. Also das war meine allererste Begegnung mit einem ganz anderen Kino, als ich es gekannt habe. Also ich kannte es als, ich habe als Kind mit meinen Eltern ein Jahr in Amerika verbracht. Die haben ein Austauschjahr gemacht als Lehrer in New York. Und was ich da kannte und geliebt hat, das war so der klassische amerikanische Science-Fiction-Film zum Beispiel, so Roger Corman und so und Western. Western, amerikanische Western waren für mich sehr wichtig. Dann die Edgar Wallace-Serie, die ich schon in frühester Kindheit aufgesogen habe. Aber
auch im Fernsehen oder im Kino?
Fernsehen.
Genau, das war für mich auch so. Aber später dann, in den frühen 80er Jahren, als das im Montagskino ZDF, da liefen oft diese Filme oder samstagsabends.
Samstagsabend, ja, das war die verbotene Zeit. Eigentlich zu viel zu spät für einen Jungen, aber es gibt ja Möglichkeiten, sich in Schränken zu verstecken zum Beispiel und so und dann durch den Türspalt zu gucken und ähnliches. Naja, also auf jeden Fall dieser Bava-Film, das war meine erste Begegnung mit so einer ganz anderen Art von Kino, die sowas merkwürdig Perverses hatte. Das habe ich gleich gespürt. Das hatte so eine perverse Erotik und die Bildwelten haben mich natürlich sofort geflasht.
Also das wäre ja hier wirklich Gothic-Ästhetik, ne?
Ja,
also,
die klassische
italienische Gothic, genau.
Mhm. Ja, genau, mit so einem leichten Sadomasochismus, einem sadomasochistischen Atem, der das Ganze durchweht hat. Dann parallel natürlich der Italo-Western. Ich kann mich noch erinnern, meinen ersten Italo-Western, das war für ein paar Dollar mehr. Mhm. Den habe ich auf einem Campingplatz, ich glaube in den Vogesen, gesehen. Und zwar auf einem Klappstuhl hinter einem Zaun durch ein Wohnwagenfenster. Also ganz, ganz winzig so. Aber also eine benachbarte Familie hat den geguckt. Ich hätte das natürlich nicht gedurft und wir hatten auch keinen mobilen Fernseher dabei. Aber die hatten tatsächlich so einen kleinen Transistorfernseher und da haben sie tatsächlich für ein paar Dollar mehr geguckt. Das war das erste Mal, dass ich einen vollen Italo-Western sehen konnte. Und auch der hat mich total fasziniert und hat mir auch gleich gesagt, das ist was ganz anderes als der amerikanische Western. Das ist was ganz anderes als John Wayne und so. Und so kann ich sagen, dass ich das italienische Kino schon wirklich als Halbwüchsiger in der Pubertät kennengelernt habe. Und so richtig bewusst die Entscheidung, das italienische Kino dem amerikanischen Kino vorzuziehen, kam mit Suspiria. Also Suspiria war dann so eine so ein Kinoerlebnis, was meine Erfahrung des Genrefilms nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben hat. Man muss sich vorstellen, also Suspiria lief in einem eher kleinen Kino bei uns und ohne jegliche Vorankündigung. Also man hatte vorher eigentlich noch nichts über Argento gehört und der Film war auch nicht wirklich groß angekündigt, also hat keine große Presse gehabt und so. Und ich hatte dann, unser lokaler Filmkritiker, das war mein Musiklehrer lustigerweise, der hatte geschrieben, das weiß ich jetzt heute noch, diese Mischung aus E.T.H. Hoffmann, das Omen und Blumen des Bösen oder sowas ist das Aufregendste seit Jahren und Jahren. Mhm. Und da dachte ich mir, hey, klingt interessant, bin da reingegangen und das hat mich dann wirklich komplett umgehauen. Ja. Also das hat mich... Ja.
Weil ich finde, was du jetzt tatsächlich mehrfach an den drei Filmen, die du als Beispiel hattest, also Die Stunde, wenn Dracula wacht, für ein paar Dollar mehr und Suspiria, das sind alles ja Filme, die sehr typisch für das italienische Kino, auch für das virtuose italienische Kino der Zeit jeweils, das, was ich performatives Kino ins Zentrum stellen. Also eine Inszenierung, die sehr weit jenseits der Narration und des reinen Plots agiert, die auch jenseits der erzählten Psychologie angesiedelt ist und sehr stark auf die Sensation, also das, was wir sinnlich wahrnehmen, abzielt. Es ist ein sehr sinnliches Kino. Also man hat das bei Bava, die Nahaufnahmen, man hat sie bei Leone im Western-Kontext, man hat sie bei Argento, der ja wirklich so ein Terrorsystem daraus entwickelt hat. Also in dem Buch über Argento habe ich ihn ja als Meister des performativen Terrors bezeichnet, deswegen. Und das wäre auch das, wenn ich das richtig sehe, was dich daran fasziniert hat, weil aus meiner Sicht ist es ja auch das, was du jetzt als Filmemacher selbst umsetzen möchtest oder umsetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also dieses, wenn ich nach einem Adjektiv suche, was mich am meisten an Suspiria erinnert, dann ist es das Adjektiv verführend.
Ja.
Also die Filme, die ich bis dahin kannte, also meine Lieblingsfilme bis dahin, das war zum Beispiel sowas wie Richard Donners Das Omen. Finde ich auch heutzutage noch einen handwerklich sehr gut gemachten Film.
Ja.
Und ist so eine klassische, traditionelle Erzählkino-Variante des Horrorfilms. Während, also Suspiria ja komplett auf jegliche narrative Logik verzichtet eigentlich von Anfang an. Mhm. Suspiria zieht dich ja in den Film hinein mit subjektiven Fahrten auf so eine Schiebetür zu. Die Schiebetür geht auf und mit der Hauptdarstellerin Jessica Harper wirst du reingeworfen in einen Albtraum. Mhm. Wind, Wetter, Regen, wahnsinnige Musik, Farben. Mhm. Und du fährst in diese Geschichte rein und von diesem Moment an wirst du nicht mehr aus diesem Sog entlassen.
Also das ist im Grunde das Manipulative, was sich ja einem verführerischen Akt auch ein bisschen eignet, dass man quasi gezwungen wird, sich auf diese innere Logik, die der Film etabliert, einzulassen und auch nicht mehr rauskommt, egal ob man das vorher in Erwägung zieht oder nicht, ob man denkt, richtig, das wird so passieren oder nicht, sondern also dieses Zwanghafte, was das dann bekommt, das hat mich auch immer sehr fasziniert natürlich. Und das verunsichert natürlich wiederum einen anderen Teil des Publikums. Also gerade diese Filme, die du erwähnst, haben ja auch von der Kritik damals massiven Gegenwind bekommen. Sie wurden zum Teil daraufhin kritisiert, dass sie narrative Schwächen hätten, dass wie man heute so schön das immer wieder liest, das Pacing nicht stimmt, ja, also dass sie so eine Unregelmäßigkeit haben, die sie unberechenbar macht, und das ist der wesentliche Punkt, ne? Das Performative muss unberechenbar sein, es muss sich ereignen und über uns sich ergießen, damit wir eben diesen cinesexuellen Akt dabei überhaupt wahrnehmen und ernst nehmen können, und das ist denke ich, bei Suspiria, und deswegen hat er diesen besonderen Status, also ich teile das absolut, hat er diesen besonderen Status auch innerhalb der Filmgeschichte, auch in seiner Zeit. Ja. Man könnte tatsächlich diskutieren, dass Argento natürlich das mit Inferno ja auch nochmal fast schon, sagen wir mal, nochmal weiterentwickeln wollte. Da geht es auch noch. Aber er hat es dann später ja auch, denke ich, konsensuell nicht mehr ganz so geschafft, weil er diese Radikalität und auch dieses Frische, das Suspiria bot, nicht mehr hatte, offensichtlich.
Ja, also Suspiria habe ich empfunden fast als eine Vergewaltigung.
Ja.
Ich finde, als ich aus dem Kino kam, da hatte ich wirklich das Gefühl, das hatte was, nicht nur was wahnsinnig Schönes, also visuell Schönes, musikalisch Schönes, sondern es hatte auch was Barbarisches. Mhm. Und ich glaube, dieses Barbarische, also um jeden Preis zu verstören, die Abwehrmechanismen des Publikums außer Kraft zu setzen, was zu machen, was einfach really bad, sagt man, da ist. Ich glaube, das ist das war der treibende Motor für Argento in dieser Zeit, als er ja wirklich noch ein sehr junger Regisseur war. Und ich finde auch in Inferno hat er das nochmal verfeinert und alles ein bisschen subtiler noch gemacht und dann mit Keith Emerson auch auf einer musikalisch sehr differenzierten Ebene. Also Argento war ja jahrelang ein großer, großer Fan von Emerson, Lake and Palmer. Und für ihn muss es der Himmel gewesen sein, mit Keith Emerson zusammenzuarbeiten. Mhm. Und dann später, ich finde, in Tenebrae hat er was komplett anderes gemacht, aber also auf einer visuellen Ebene was komplett anderes, aber der funktioniert auch noch sehr überwältigend. Yeah. Also der hat auf mich immer noch sehr überwältigend funktioniert. Ich habe den in Rom im Circus Maximus auf einer gigantischen Freiluftleinwand gesehen, mit einem tollen, überwältigenden Sound. Hat mich damals auch nochmal umgehauen. Und der Punkt, in dem das dann umgekippt ist, wo das nicht mehr funktioniert hat, das war eigentlich Opera. Mhm. Während Opera ist ja sein Vater gestorben und die große Kraft von Argentos Filmen hat damit zu tun gehabt, dass Salvatore Argento seinem Sohn halt immer alle Mittel zur Verfügung gestellt hat, diese Vision, die er hatte, umzusetzen. Mhm. Weil er wusste, es zahlt sich aus, weil alle Filme bis dahin, außer, ich glaube, die Neunschwänzige Katze, aber nee, die...
Der war erfolgreich. Ich glaube, die Cinque Giornate war nicht so erfolgreich. Ne?
Richtig, ja, genau. Mhm. Also alle anderen waren gigantische Hits. Mhm. Also es hat sich auch finanziell ausgezahlt. Ja. Aber dann, als Salvatore Argento dann gestorben war und Claudio Argento produziert hat, da wurden die Mittel einfach wesentlich knapper. Mhm. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Gründe, dass die Filme sehr rasant an Qualität verloren haben.
Das, worüber wir jetzt gesprochen haben, das ist ja im Grunde ein obsessiver Filmemacher, der zu einer richtigen Zeit, zu seinem Glück, in einer fruchtbaren Phase des nationalen, also italienischen Genre-Kinos in seinem Fall, genug Geld zur Verfügung gestellt bekam, um diese Obsessionen umzusetzen. Also das, ja, denke genau. Ich, würdest du auch so sehen, ja. Und das begann mit das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, der ja noch so beargwöhnt wurde, weil Argento war ja Autor, Filmkritiker und Drehbuchautor vor allem. Mhm. Und da war es noch fraglich, ob dieses sehr formalisierte und sehr hermetische Kino, was er macht, was ja zwar in Rom gedreht wurde, aber nicht immer nach Rom aussieht. Das ist ja eine sehr so eine hypermoderne Welt, die er eigentlich immer beschreibt, also mit diesen ganz kargen und reduzierten Räumen und so, was in Tenebrae ja auch nochmal eine Rolle spielt. Dann ist es so, dass wir im Laufe der 70er Jahre verschiedene Spielarten auch von anderen Regisseuren wie Sergio Martino, Lucio Fulci und so weiter haben, die alle auf ihre Weise sich an diesen Themen und an solchen obsessiven Motiven ja abarbeiten. Das würdest du sagen, aus der Erfahrung, weil ich weiß ja auch, dass du einen sehr engen Bezug zu Italien hast, ist das etwas sehr Italienisches, was sich daran ausdrückt, oder ist das einfach die wilden 70er aus deiner Sicht?
Also ich glaube, es ist was sehr, sehr Italienisches. Es gibt ja den Begriff der kulturellen Aneignung, der für mich sehr gut beschreibt, was Popkultur überhaupt ist.
Ja.
Also es gab parallel auch zum Beispiel das türkische Kino, das sich an den Inhalten amerikanischer Filme bedient hat und dann mit geklauten Filmausschnitten dann ihre eigene Variation von Star Wars und so gedreht hat, auf eine sehr kuriose Art und Weise. Und eben auf einem wesentlich höheren Niveau das italienische Kino, das ja eigentlich auch ein imitatives Kino ist, eigentlich jetzt, wenn man die Inhalte betrachtet, also die eigentlich alle amerikanischen Genres erst zunächst mal kopiert hat und dann in was ganz anderes umgewandelt hat. Mhm. Also angefangen mit dem Sandalenfilm, dann dem Italo-Western natürlich.
Mhm. Ja, und Hitchcock-Thriller sind natürlich für
Hitchcock-Thriller, den Giallo-Thriller genau. Wichtig. Ja. Genau. Gerade Argento ist ja sehr stark von Hitchcock beeinflusst.
Absolut.
Und man muss halt wissen, dass damals in Italien das Fernsehen sehr stark reguliert war. Also es gab zwei Fernsehprogramme und die wurden durch die Democrazia Cristiana, die Christdemokraten, sehr stark reguliert. Es war zum Beispiel nicht möglich, dass Filme gezeigt werden durften, die, ich weiß nicht genau, ich glaube, jünger als 30 oder 50 Jahre oder sowas waren. Also die Italiener haben in den 70er Jahren Filme geguckt, die in den 50ern gedreht worden sind. Mhm. Und es gab auch nur eine ganz reduzierte Zahl von Filmen, die überhaupt pro Woche gezeigt werden durften. Mhm. Also mir hat mal Luigi Cozzi, also ein italienischer Regisseur, der auch den Laden Profondo Rosso in Rom führt, mhm. also den Laden von Dario Argento, so ein Fanartikelladen, der hat mir mal gesagt, dass das italienische Fernsehen der 60er, 50er, 60er, 70er Jahre, das war so eine Art Erziehungsfernsehen à la BBC oder so. Und Italiener mussten ins Kino gehen, wenn sie einen Film sehen wollten, wenn sie einen richtigen Spielfilm sehen wollten. Und diese Regulierung des Fernsehens war eigentlich auch eine versteckte Subvention für das Kino. Hat dazu geführt, dass bis Ende der 70er Jahre die italienische Filmindustrie wahrscheinlich die führende Filmindustrie Europas war. Mhm. Mit einem der größten Filmmärkte der Welt. Und pro Jahr bis 350 Filme ausgespielt hat. Also pro Jahr 350 Filme, der Wahnsinn. Wahnsinn,
ja. Also das verschafft einen Eindruck davon, wie viele dieser einzelnen Genres, also die in Italien ja auch Filone heißen, ja? Also Strömungen, genau. Weil man sie immer gewechselt hat, je nachdem, welche Erfolgsrezepte man quasi gerade für aktuell hielt.
Richtig.
Hat man also eine ganze Reihe Sandalenfilme, eine ganze Reihe Western gedreht, dann eine ganze Reihe Gialli und dann kamen eben Zombie-Kannibalenfilme und so weiter, Endzeitfilme und Barbarenfilme. Also alles, was man tatsächlich, wie du es ja auch sagtest, aus den Erfolgen des Hollywood-Kinos übernommen, aber eigentlich auch weiterentwickelt hat. Denn diese Filme haben ja schon eine eigene Dimension hinzugefügt. Und das, was du sagst, das finde ich sehr wichtig, weil es, denke ich, auch in der konventionalisierten Wahrnehmung von Filmgeschichte, die ja gerade im deutschen Kontext oft gerade nicht Genregeschichte ist. Ne? Ich sage nicht, dass es die einzige Perspektive ist. Es gibt viele Möglichkeiten, Filmgeschichte zu schreiben. Aber wenn man Filmgeschichte als Genregeschichte begreift, dann kommt man tatsächlich auf diese Sonderposition der italienischen 60er und 70er Jahre. Das, genau wie du es beschreibst, also diese enorme Produktivität, dieser weltweite Erfolg, dass diese Filme zum Teil ja in anglisierten, also Englisch mit Pseudonymen und so umgeformten Varianten dann Amerika auch erfolgreich liefen und in Deutschland sowieso auch co-produziert wurden. Das finde ich eigentlich sehr faszinierend. Also wir haben die speziellen Bedingungen, unter denen diese Filme entstanden, dass man also nicht nur Geld hatte, sondern auch Geld machen konnte damit. Und wir haben quasi obsessive Filmemacher, aufstrebende junge Filmemacher, die zum Teil das nutzen konnten für ihre eigenen Zugänge zum Kino. Und daraus entstand dann zum Teil ja wirklich auch eine Handschrift. Also das heißt, einige der prägnanten Namen, Fulci, Argento und so weiter, sind ja wirklich als Genre-Auteurs zu begreifen.
Ja.
Jetzt kommen wir nochmal dazu, was hat das eigentlich mit uns heute zu tun? Also wir haben uns darüber schon so oft unterhalten, dass es für uns offenbar eine Wichtigkeit hat. Ich hatte schon angedeutet, dass du in deinen eigenen Filmen und bereits in den ersten Musikvideos und auch in der Ausleuchtung, wie wir jetzt wissen, bei Budgereit bereits, solche Einflüsse umgesetzt hast. Mhm. Was ist die Bedeutung dieses obsessiv-performativen Stils, den wir aus dem italienischen Kino der 70er kennen, für heute? Warum ist das heute noch relevant? Und warum zum Beispiel drehst du Filme, vor allem Masks, den man da nennen könnte, aber auch, würde ich sagen, deinen ganz neuen, also der Kurzfilm aus dem Compilation-Film December namens Pig, die unter so einem Einfluss entstehen. Also was ist die Funktion heute davon?
Ja, also ich muss sagen, ich bin so ein Bauchfilmmacher. Ich weiß, ich glaube, ich reproduziere immer noch das Erlebnis, was ich hatte mit diesem Film, also mit Suspiria. Ich möchte, dass mein Publikum dasselbe erlebt. Dass mein Publikum überwältigt wird, Angst hat, erregt wird, fasziniert wird und so weiter. Und nochmal zurückzukommen, das italienische Kino der 70er Jahre würde ich bezeichnen als ein Volkskino auf hohem technischem, künstlerischem Niveau. Aber eben als ein Volkskino. Mhm. Wenn man in den 70er Jahren ins Kino gegangen ist, dann ist man nicht unbedingt, also zumindest auf dem Land, also damals hatte jedes Dorf 1 bis 2 Kinos, also jedes kleine Dorf 1 bis 2 Kinos, ist man nicht unbedingt zu Beginn des Films eingetroffen, sondern man hat vielleicht gegessen und dann ist man ganz entspannt zur Hälfte des Films gekommen, hat sich den Schluss zuerst angeguckt und dann den Anfang. Also diese Art, Filme zu konsumieren, die erfordert erstmal ein sehr, ebenso diese sehr drastische Bildsprache, die dich immer wieder reinzieht, egal wann du jetzt gerade in den Film einsteigst. Ja. Mhm. Und es fördert so ein Narrativ, was jetzt nicht unbedingt so in der im Dreiakt-System funktioniert, Anfang, Mittelteil, Schluss, sondern es fördert natürlich so eine episodische Erzählstruktur, die wir mit diesen Filmen in den 70er Jahren ja in Verbindung bringen und die auch sehr, sehr stark kritisiert wurde von der Kritik. Und ich glaube, was für mich immer sehr wichtig war, ist eben so diese Art zu erzählen wie eine Liturgie. Verstehst? Also es gibt so eine gewisse Form, in die sich der Zuschauer einfindet wieder. Also die kennt er von anderen Filmen, die er gesehen hat. Und in dieser Form fühlt er sich zu Hause. Und das ist wie wenn du in eine Kirche gehst. Du kennst die Rituale. Und das ermöglicht dir, in so einem geschützten Raum eine Erfahrung zu machen. Mhm. Und natürlich gelten für mich, für meine Filme auch die Regeln des Drehbuchhandwerks und natürlich versuche ich, mich auch anzupassen, zu aktualisieren und up-to-date zu sein in den Geschichten. Aber ich glaube, das Herz meiner Filme ist immer noch so dieses Rituelle, liturgische. Und dieses Gewalttätige, was sich eben... was dich eben überwältigt und in den Film einzieht, selbst wenn du jetzt in der Mitte einsteigen würdest. Besser kann ich es jetzt nicht sagen.
Nee, das macht absolut Sinn, weil das wäre eine Eigenschaft des performativen Films, dass er sich eben so weit verabschiedet von der konventionellen Narration, die quasi von A über B nach C geht, dass man im Grunde auch das mischen kann. Da würde man sagen, da könnte man natürlich auch ein collagehaftes Kino draus machen, von Godard bis Oliver Stone. Das wäre eine Möglichkeit. Aber man kann eben auch dieses sehr stark auf die sinnliche Überwältigung ausgerichtete Kino, über das wir gerade sprechen. Dir ist schon bewusst, dass meine Habilitation heißt ja Ritual und Verführung, Schaulust, Spektakel und Sinnlichkeit im Film. Das sind exakt die Begriffe, über die wir gerade sprechen. Also ich denke, das hat sehr viel mit einer Generationenerfahrung zu tun, also auch wenn wir ein paar Jahre auseinander sind, dass wir doch eine sehr ähnliche Wahrnehmung von Film kultiviert haben, weil wir eben diese Filme als in dieser Intensität wahrgenommen haben. Mhm. Ich schließe nie aus und man erlebt das ja auch, dass das zum Teil komplett abgelehnt wurde ja auch, ja, und auch heute noch abgelehnt wird oder wieder natürlich, abgelehnt wird. Was du auch gesagt hast und was mich ja auch schon immer beschäftigt, ist diese spezifische Grausamkeit, was ich den Terror nenne, den Filminszenierung auf die Psyche des Zuschauers ausüben. Du hast ja auch gesagt, das war etwas, was dich ja an Suspiria schon fasziniert hat, dass dieser Film auch was Unangenehmes ist. Du hast dich buchstäblich vergewaltigt gefühlt von dem Film. Richtig, zunächst sagtest du verführt. Und da dann wurde es eine Vergewaltigung. Dieser schmale Grat, ja, das ist ja das Eigenartige, dass Verführung immer auch das Potenzial der Vergewaltigung, auch im sexuellen Sinne, ja, in sich birgt. Das ist ja das, was viele Leute so suspekt daran finden. Warum sie eigentlich diesen Begriff auch ablehnen. Warum ich auch immer wieder in massive Diskussionen gerate, wenn ich sage, Film ist Verführung. Dass viele sagen, nee, Verführung, das ist ja so irrational oder das ist so sexuell oder das ist eben, weil es so unberechenbar ist, etwas, was ihnen buchstäblich unangenehm ist am Kino. Mhm. Ja, also das ist eine Eigenschaft, die nicht alle schätzen. Jetzt ist es so.
Aber es ist ja so ein sicherer Raum. Das Kino ist ja ein sicherer Raum, in dem sowas möglich ist. Und interessanterweise ist doch das italienische Kino ein katholisches Kino. Ne?
Ja, also, definitiv, aber hallo.
Das ist in einem erzkatholischen Land gehen die Leute ins Kino und gucken sich Filme wie von Argento an oder von Ruggero Deodato oder sowas.
Ja.
Das, es gibt Leute, die das überhaupt nicht verstehen können. Oder die meinen, ja, das ist halt, das sieht man mal wieder wie die Dämonen im verklemmten Katholiken und sowas dann zum Vorschein kommen und sowas. Aber es ist eine ganz klare Sache. Also für die richtige Moral ist der Kirchenbesuch zuständig. Und dann abends geht man ins Kino und guckt sich einen Splatter-Horrorfilm an mit Kannibalen und was weiß ich alles.
Yeah.
Das ist mit der ganzen Familie auch gerne. Also es ist kein Problem. In Italien ist die Grenze für Horrorfilme ja, glaube ich, bei 14. Ne?
14, ja. Es sei denn, es wird so sexuell.
Ja, richtig, genau.
Yeah.
Aber es ist überhaupt gar kein Widerspruch für mich. Also es zeigt eher, dass halt dass es vielleicht Vorteile hat, wenn man den verschiedenen Leidenschaften eben so ihren Raum, ihren rituellen Raum zuteilt. Ne?
Das ist sehr interessant, weil das im zum Beispiel sehr restriktiv anmutenden japanischen Kontext ja auch so ist, dass man dort ja diese ganze wilden Filme, in denen drastischste Sachen, auch extreme sexuelle Perversionen dargestellt werden. Erotik, grotesk, Pink-Filme mit so wirklich Gewaltaspekten weiter. Fetischismus, gilt dort als Asobi, also als Spiel. Und man nimmt das einfach nicht ernst. Und in dem Moment, wo die Spielregel ist, das nehme ich jetzt nicht ernst, also das ist ein reine symbolisches Ausagieren von Abgründen, die dann in dem Alltag, in der Realität keine Rolle mehr spielen, hat man eigentlich ein ähnliches System, das überhaupt nicht christlich geprägt ist. Also es ist sogar eine relativ menschlich naheliegende Umgangsweise mit solchen Dingen. Ja? Also so quasi die Abgründe spielerisch zu behandeln und die Dinge im Alltag trotzdem ernsthaft und dann auch durchaus ethisch sozusagen korrekt zu behandeln. Aber das ist natürlich im italienischen und auch spanischen, mexikanischen und so weiter Kino super auffällig, dass je katholischer diese Kulturen geprägt sind, umso grausamer ist ihr Umgang mit sexualisierter Gewalt, speziell in Filmen. Also dass eine spezielle Sensibilität für das Sündhafte dabei offensichtlich eine Rolle spielt.
Ja, klar.
Und da würde mich jetzt mal interessieren, was deine eigenen Filme betrifft. Und zwar speziell mit Blick auf Tears of Kali, Masks, Alraune und Pig. Deine Inszenierung legt extremen Wert auf das, was man also diese Form von grausamen Set-Pieces nennen würde. Also diese in sich abgeschlossen wirkenden Szenen, die so extreme Gewaltspitzen enthalten. Also so das Zunähen, das Ausstechen und so weiter. Also so quasi diese wirklich starken Körperzerstörungsmomente und die auch immer ein bisschen sexuell aufgeladen sind. Also es geht immer auch um eine tödliche Penetration, wenn man das so beschreiben kann. Also speziell in Masks und Pig ist das auffällig. Und Pig ist ja auch noch ein Rape-Revenge-Film. Ist natürlich klar, dass die Counter-Rape, also die Umkehrung der vergewaltigenden Penetration, dann auch noch mal ganz wichtig ist. So, meine konkrete Frage dazu ist, Würdest du das als Momente auch des Martyriums sehen, wenn du nämlich über das Rituelle dabei sprichst, über die Liturgie, die diese Filme zugrunde legen? Hat das etwas von einem Martyrium, was ja durchaus religiös-spirituell aufgeladen ist?
Mhm, auf jeden Fall, ja klar. Ein ganz wichtiges Element in meinem Film. Mein roter Faden oder das Thema, was bei mir immer wieder auftaucht, das ist ja so die Psychotherapie, die Selbsterfahrungsgruppen und so. Das war bei mir eher so der thematische Zugang zu diesem Genre, als so also die klassischen Sachen wie, klassische religiöse Sachen wie Exorzismus oder sowas oder Satan oder so. Was mich fasziniert hat, war, dass eben in diesen Selbsterfahrungsgruppen der 70er Jahre, die dann so in die 80er, 90er Jahre noch übergegangen sind, also ich habe auch selber Erfahrungen gemacht mit so Rebirthing-Geschichten und Körpertherapie-Geschichten, reichianische Körpertherapie und so, dass es in diesem System auch immer um Martyrium geht. Es geht ja immer darum, durch ein Martyrium durchzugehen, durch ein körperliches Martyrium, das dann zu Erinnerungen führt, durch Rebirthing eben so Kindheitserinnerungen simuliert und so. Und dass man durch den Schmerz dann in einen Zustand der spirituellen Reinigung gerät. Das ist für mich von Anfang an, auch was zu tun mit den Martyrien im Genrefilm. Also wenn man sich gerade den Italo-Western anguckt, oh ja, da ist es
Django ganz, zum ganz Beispiel. Klar.
Django, genau, also der es taucht ein Einsamer im Dorf auf, der dann so eine Art Heiland ist, der Wunder begeht und im Laufe der Geschichte immer dann auch gekreuzigt wird, zusammengeschlagen wird, ihm werden die Hände zermanscht oder er wird buchstäblich ans Kreuz genagelt wie Keoma oder so.
Keoma, genau.
Und dann kommt die Wiederauferstehung und im Genrefilm dann die Rache. Und im Horrorfilm ist es in der Regel die Protagonistin, sehr oft sind es Frauen, die durch eine Erfahrung von Terror, Gewalt, Angst durchgehen und zum Schluss dann wie in Suspiria aus einem brennenden Flammenmeer mit einem glücklichen Gesicht davon gehen. Also diese Martyrium, die Erfahrung von einer spirituellen Reinigung durch Schmerz und so, ist gerade in diesem performativen Genre-Kino natürlich der rote Faden schlechthin. Mhm. Mhm.
Ja, es ist interessant, als ich jetzt den neuen Film, also Pick, gesehen habe, da ist das Martyrium ein bisschen gekontert. Ich will jetzt nicht unbedingt die Auflösung dabei verschenken, aber das ist schon interessant, dass also dieses Element immer von unterschiedlichen Seiten auch von dir beleuchtet wird. Ne? Also das ist das bewusst, würdest du sagen, oder ist das was sich ergibt, wo du ja sagst, du machst das im Bauch raus, das eigentlich zunächst mal, oder?
Ja, das ergibt sich. Also das ergibt sich automatisch, indem ich eben dieses rituelle System immer wieder kreuze mit den realen Einflüssen aus dem, was ich halt so in Nachrichten höre oder was ich in meiner kulturellen Realität so erfahre. Mhm. Und bei Peak ist es klar, wo das herkommt, also welche Einflüsse da eingeflossen sind. Also politische Situation, MeToo und so.
Genau. Ist das auch, ich meine, du liest ja relativ viel. Wenn ich mich erinnere, wir reden sehr oft über Bücher, über Artikel, Zeitschriften und so weiter und auch Nachrichten. Also das ist etwas, was auf dich auch einen sehr starken Einfluss hat, obwohl du es ja dann auf eine hochgradig symbolische und ästhetisierte Weise verarbeitest. Also genau, Grunde ist es eine Abstraktion von dem, was deine Realität sonst bestimmt. Ja. Mhm, genau, und ja. Jetzt, um mal ganz grundsätzlich auf die Filmsituation in Deutschland zu kommen. Deine Filme sind ja ungewöhnlich. Also egal, wie man sie sehen mag, sie sind Vertreter einer Spielart, die man im deutschen Kino fast nicht hat, weil wir also im Grunde keine Produktionsmechanismen haben, die offiziell gefördert werden, die hartes Genre-Kino im Grunde präferieren. Es gibt immer mal wieder Beispiele, dass solche Dinge irgendwo durchrutschen gewissermaßen. Es gibt verwandte Produktionen aus Österreich und so weiter, die das schaffen, also in 3 Tagen bis zur Tod von Prohaska zum Beispiel. Gerade der 2. Teil ist da mit Sicherheit so ein Terrorfilm. Ne? Aber das ist halt österreichisch. Ne? Und in Deutschland haben wir eine sehr große Schwierigkeit, die auch von vielen, auch Interessegruppen mittlerweile ja diskutiert wird. Also junge oder neuer deutscher Genrefilm und so weiter. Also solche Interessengruppen, die das immer wieder durchdenken, was hier schiefläuft. Jetzt ist ja die Frage, erstens, wie siehst du deine Position im Kontext des deutschen Genrekinos und wie schaffst du es, genau diese Filme tatsächlich umzusetzen? Speziell bei Masks ist das ja schon sehr erstaunlich, weil es ein sehr großwirkender Film ist.
Ja, also das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich hab den Eindruck, dass ich die Filme, die ich gedreht habe, die habe ich mit Gewalt auf die Beine gestellt, also mit gegen alle Widerstände und mit relativ wenig von Unterstützung, also von staatlicher Unterstützung sowieso nicht. Also ich habe keinerlei Filmförderung bekommen, außer jetzt vielleicht bei Dezember. Dezember ist tatsächlich gefördert worden von der Hessischen Filmförderung. Aber
habe ich das Drehbuch gelesen vorher?
Naja, aber auf jeden Fall, alle anderen Filme habe ich wirklich mit Gewalt auf die Beine gestellt. Und zwar, ich muss selber überlegen, wie kam es denn dazu? Richtig, also ich habe jahrelang auf einer Schauspielschule unterrichtet, der Reduta Schauspielschule in Berlin. Und ich komme ja eigentlich aus dem Musikvideo und war so anfangs sehr, sehr technisch orientiert als Regisseur. Und die Erfahrung dann mit Schauspielern zu arbeiten, die hat mich dann auf ein ganz anderes Level geführt und hat mir gleichzeitig auch die Möglichkeit gegeben, szenische Filme zu realisieren. Erstmal Kurzfilme, also ich habe mit meinen Schauspielerschülern so szenische Übungen gemacht und so, die wurden dann immer länger. Dann gab es einen Kurzfilm, der hieß Der Kali-Prozess. Das war dann der erste narrative, etwas längere Film, den ich gedreht habe. Und aus diesem Kali-Prozess, da entstand dann auch wieder durch eine Schauspielerübung die erste Episode von Tears of Kali, also Shakti. Also Shakti war erstmal eine reine Übung für 2 Schauspielerinnen. Also diese Journalistin und die Frau in der Nervenheilanstalt, die wegen einem Mord da sitzt. So eine Interviewsituation, ein Rätsel, was sich durch eine Gesprächssituation langsam enträtselt. Und dann habe ich nach und nach diese Schauspielerübung zu einem Kurzfilm ausgebaut, in dem ich dann noch Flashbacks gedreht habe und jemand für die Special Effects reingeholt habe. Und schließlich hatte ich einen halbstündigen, ich glaube, eine halbe Stunde geht er, oder 20 Minuten Film, den dann ein Freund von mir, Sammy Balkas, der Produzent in München ist, bei einem Test-Screaming in Oberammergau, in einem Kino in Oberammergau gezeigt hat. Und da kam das dann so gut an, dass er gemeint hat, ja, mach doch weiter. Und mir dann Zusammenarbeit mit dem DVD-Label Anolis ein kleines Budget zur Verfügung gestellt hat, sodass ich dann die zweite Episode drehen konnte. Und mit diesen beiden Episoden haben wir dann weitere Geldgeber akquiriert und so ist dieser Film quasi gewachsen aus dem Nichts. Also aus einer Schauspielerübung ist dieser Film so langsam zu einem 100-minütigen abendfüllenden Film gewachsen. Mhm. Und auch der Masks, der ist auch, wäre auch nicht möglich gewesen ohne diese Schauspielschule.
Weil du da im Grunde das Casting und sowas, das war alles schon geregelt, weil du hattest ein Ensemble zur Verfügung, mit dem du im Grunde den ganzen Film entwickeln konntest. Also der ist auch jetzt nicht, wenn man sich das so vorstellen würde, basiert er jetzt nicht auf einem komplett klaren Drehbuch, was vorher schon vorlag, sondern du hast ihn während des Drehs weiterentwickelt. Kann man sich das
sagen? Genau, also ich habe ihn episodenweise weiterentwickelt. Yeah. Also es gab ein Drehbuch für Shakti und dann später gab es eins für die zweite Episode und dann für die dritte. Und ich habe dann über meinen Freund Michael Kuleva, der jetzt ein Buch rausgebracht hat über den Italo-Western, Vaya con Dios, da habe ich auch das Vorwort geschrieben, bin ich dann an ein sehr interessantes Casting gekommen. Also ich habe den Peter Martell, ein Darsteller aus dem Italo-Western, Pietro Martellanz, sagt ihr mal. Also der ist in einigen Italo-Western, Hexenfilmen und so weiter drin. Und, der spielt diesen einäugigen Therapeuten, diesen alten Mann.
Yeah.
Dann Mathieu Carrière habe ich dafür gewonnen. Und so habe ich eben auf einen Kerncast von Schauspielschülern mit Leuten in den älteren Rollen, die halt einen Namen hatten, habe ich dann dieses Gebilde eines kompletten Films dann emuliert.
Also im Grunde müsste man sagen, du hast außerhalb des eigentlichen Filmproduktionskomplexes in Deutschland Filme quasi improvisiert entwickelt also völlig unabhängig vom System. Also es ist buchstäblich independent realisiert.
Ja, das ist wirklich absolut independent.
Richtig, und ist das, mich würde noch interessieren, du lebst ja immer noch eigentlich eher von deiner bildenden Kunst, also von dem Covermalen und so weiter. Also das, da bist du ja fest etabliert. Haben diese Filmproduktionen dir denn eigentlich Geld gebracht oder war das eher quasi etwas, wo deine Energie und deine Mittel reinflossen?
Naja, ich habe phasenweise habe ich wirklich dann ein bisschen was verdient von den DVD-Verkäufen, aber unterm Strich würde ich nicht sagen, dass es eine große Erfolgsgeschichte war finanziell. Ich habe immer auch die Covers, die Plattencovers gebraucht zum Überleben. Das Problem ist, dass halt spätestens bei Masks die DVD-Verkäufe wirklich eingebrochen sind.
Ja.
Der internationale DVD-Markt ist inzwischen quasi inexistent. Das war bei Tears of Kali noch anders.
Stimmt, ja.
Bei Tears of Kali konnte man auch tatsächlich sagen, man konnte durch das Interesse des Publikums, durch die Leute, die sich eben für Genrefilme interessiert haben, konnte man Filme dann wieder refinanzieren. Mhm. Aber das war nur eine kurze Phase, wo halt die Aufnahmetechnik auch relativ billig wurde. Da kamen gerade die ersten brauchbaren digitalen Formate, Aufnahmeformate auf. Und also Masks ist zum Beispiel auf eine Spiegelreflexkamera gedreht, einer Canon, die Filmlook ermöglicht, was ein großes Manko der Videotechnik immer war. Also das ist keine Tiefenschärfe-Staffelung gab bei den frühen Videoformaten.
Ja.
Und das war halt, als Masks gedreht wurde, war das so eine Revolution der Aufnahmetechnik. Mhm. Gleichzeitig ist aber zu dieser Zeit ungefähr dann so der DVD-Markt mehr und mehr eingebrochen.
Also dass man sich ja. also nicht mehr darauf verlassen kann, dass also dass die Heimmedien einem im Nachhinein irgendetwas finanzieren, was man vorlegt. Mhm. Weil ja. Ich habe das mitbekommen bei einem anderen Freund von mir, der hat den Film Rewind gedreht und so ein futuristischer Thriller. Und der wurde dann einfach in Streaming verkauft und in keiner Weise irgendwie noch gepflegt. Und da war ein wirkliches Dilemma, dass diese Filme halt auch nichts mehr bringen dann. Ja?
Ja.
Denn gerade ja. Streaming ist eine einmalige Auslöse oder sagen wir mal zumindest ein Rücklauf, der eigentlich minimal ist. Und das, was ja auch verkauft wird als so eine Art zukunftssichere Lösung für die Filmvermarktung, ist eigentlich bisher nicht der Rede wert. Also gerade für Produktionen,
ja.
worüber wir reden, also unabhängige, radikale Filme. Und da denke ich, ist das echt deprimierend, muss man sagen. Also die Perspektive ist eigentlich deprimierend, ja. Und es ist so, ich meine, ich mache ja nebenbei, also in meinen anderen Tätigkeiten auch Musik und auch das ist ja ein Geschäft, das mittlerweile völlig hinüber ist. Man kann natürlich immer noch Alben veröffentlichen auf CD, auf Vinyl und man erreicht damit vielleicht weltweit 500 Leute und dann kann man sich freuen, weil dann lohnt es sich, eine Vinylplatte zu pressen. Aber im Endeffekt ist alles, was man reinsteckt, pure Leidenschaft. Ne?
Ja,
und,
das ist richtig. Also ich finde ja, bei Vinyl ist es so, dass es gibt ja Gruppen wie zum Beispiel Rome, die machen, glaube ich, so 500er Auflagen Vinyl, ja. irgendwelche tollen Luxus-Editionen. Ja. Und nach einem Jahr kosten diese Dinger 100 Euro.
Mhm.
Also die sind so rar, dass sie innerhalb von einem Jahr zu Liebhaberobjekten werden.
Mhm.
Und das ist zumindest in der Musik natürlich eine Möglichkeit, denke ich mal, sich auf eine gewisse Art zu finanzieren, oder meinst du nicht?
Oder zumindest die Arbeit ein bisschen zu finanzieren, weil
ja,
die Sache
genau.
ist ja die, dass beim Filmemachen ist es ja noch viel extremer, dass man enorme Auslagen hat. Ja. Gut, ja, bei der Musik, wenn man wirklich ins Studio geht und Studiopersonal und so weiter bezahlt werden muss, dann wird es richtig hart. Also dann geht es ja in die Tausende, die man dann zurückbekriegen muss und das ist beim Film von vornherein klar. Natürlich hast du recht, durch die Digitalisierung hatte man ein paar Jahre lang enorme Möglichkeiten. Aber auch das ist mittlerweile, wenn man dann halt doch mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern arbeiten will und so weiter, relativ schwierig geworden. Ich würde jetzt gegen Ende mal eine Sache erzählen. Ich hatte dich ja mal in meine Medienhochschule eingeladen, also wo ich diese Reihe Filmwerkstatt gemacht habe. Und da hast du deine Arbeit ja diskutiert mit Studenten oder sie vorgestellt. Und da ist es interessant, dass im Nachhinein wurde ich von zwei, drei, das waren nicht viele, aber ich wurde von zwei, drei Leuten angesprochen, die mich fragten, ja, also der Herr Marschall, der macht ja, also der ist ja vor allem interessiert daran, das Publikum so zu schocken, ja, also so zu treffen durch so drastische, eben was wir worüber wir redeten, nicht diese martyriumsartigen, terrorausübenden Szenen von wirklich, auch von Grausamkeit und Qual. Und auch dieser masochistische Aspekt, den du erwähnt hast, ist da wichtig. Mhm. Und das konnten die sich nicht erklären. Warum macht man das? Wer will das sehen? Warum macht man den Aufwand, Filme zu drehen, deren Höhepunkt dann tatsächlich diese Drastik ist? Und was mich da interessieren würde, hast du denn Erfahrung mit einem sehr jungen Publikum, also das so um die 20 ist, und wie das eben auf diese Kunst reagiert, die aber schöpft aus einer Zeit, wo die ja nicht mal in Planung waren? Ja? Hast du da Erfahrung?
Ja, ich habe Erfahrung durch die Leute, die bei meinen Filmen mitmachen. Also meine Ausstatter und Kameraassistenten und Leute, die einfach so im Team dabei sind. Und die Schauspieler auch, die sind natürlich alle aus dieser Generation. Und ich habe die Erfahrung, dass man die, wenn man sie wirklich festnagelt vor so einem Film und sie mal durch so einen Trip durchgehen lässt, dann wissen sie das so durchaus zu schätzen. Also der springende Punkt ist halt, Leute in ein Kino zu kriegen von einer großen Leinwand. Mhm. Und da habe ich dann Vertrauen auf mein Handwerk. Ich weiß schon, wie ich das hinkriege, dass sie dann nicht auf ihr Handy gucken. Mhm. Aber schwierig wird es, wenn die Leute über Tablet oder sowas Binge-Watching gewöhnt sind, also nur die spannenden Szenen oder nur die narrativ wichtigen Szenen sich anzugucken und dann vorzuschatteln und möglichst viele Folgen pro Nacht zu schaffen. Auf einem kleinen Abspielgerät in total ablenkender Atmosphäre, dann ist das natürlich echt schwierig. Dann hat es das performative Kino echt schwierig. Aber ja, meine Erfahrung ist, steckt Leute in ein Kino, macht das Licht aus, schön große Leinwand, macht den Sound richtig laut, dann funktioniert das schon. Also ich glaube, das ist ein urmenschliches Bedürfnis ist, sich schockieren zu lassen und die Kontrolle zu verlieren und durch eine extreme, exzessive Erfahrung durchzugehen, das trotzdem zu überleben, zu lachen, zu weinen.
Also ein symbolisches Martyrium zu durchleben und das Kino gereinigt zu verlassen. Das wäre ja ein kathartisches Erlebnis, was du dabei
hast. Richtig, auf jeden Fall.
Okay. Genau. Ich will dem gar nicht widersprechen, weil mein Interesse an diesen Filmen entspringt auch dieser Hoffnung. Ich kann nicht sagen, dass es immer funktioniert. Es gibt auch einfach Sachen, die gehen einem tierisch auf den Wecker. Also filmischer Exzess wie The Bunny Game, wie Human Centipede 2, die da ins Leere laufen, also die so eine Art Überbietungswettbewerb benutzen und oder Serbian Film zum Beispiel, die also quasi wirklich den Exzess um seiner selbst willen quasi steigern und wo man nicht mehr wirklich sagen kann, wo wollen die damit eigentlich hin. Ja,
ja,
aber das ist,
glaube ich, auf der anderen Seite vielleicht auch so eine rein formelle Zitatefreude, also so eine epigonenhafte Reproduktion der Genremuster ohne den emotionalen Kern, also gerade so die italienische Gialli und so, die werden ja inzwischen von manchen Leuten so als deswegen interessant gesehen, weil sie extrem schrill sind, weil sie, weil die Schauspieler vielleicht, die Schauspieler sind hölzern, die Synchronisation stimmt nicht und das wird dann reproduziert. Also in December ist eine Episode drin, die funktioniert voll auf diesem Level. Und das mag ich gar nicht. Also das ist,
es ist also diese neuere Lesart von Genre-Kino als Trash-Film. Also quasi klassisches Genre-Kino ist irgendwie trashig und dadurch unterhaltsam und lustig. Und da kann man sich immer irgendwie zum Popcorn da sowas gönnen. Aber im Endeffekt, klar, hat das überhaupt nichts mit der Intensität zu tun, die wir jetzt da diskutiert haben. Die muss ja darüber hinwegsehen. Natürlich gibt es diese unfreiwillig komischen Momente, die sind unbestreitbar. Die gibt es auch bei Argento und die gibt es in vielen Synchronisationen, gerade aus den 70ern. Also wo Rainer Brandt ja bestimmt war und das zum Teil einfach Teil der Unterhaltungskultur war. Aber im Endeffekt ist es nicht das, worüber wir geredet haben. Also wir haben über diesen Anteil gesprochen, den man aber auch finden würde und eben gerade die Therapiegeschichten und wir hatten über Grotowski das Theaterkonzept auch mal gesprochen, ekstatisches Theater und so weiter, was man aber auch in einem Zulawski-Film finden würde. Also da kann man sich dann auch Possession angucken oder Der Teufel von Zulawski und so weiter. Weil diese Filme, die man niemals als trashig sehen würde, haben trotzdem diese Intensität, ja, dieses Martyriumshafte, diesen Terroraspekt, das Performative und arbeiten aber auf einer anderen Ebene wieder anders. Ne? Finde ich dabei sehr interessant, dass also ich glaube, der gemeinsame Nenner ist gerade nicht dieses Unterhaltsame, was so ein großes Genrepublikum scheinbar heute noch daran reizvoll findet. Da bin ich auch manchmal sehr befremdet. Also vor allem, wenn man in solchen ja, so Festivals oder so ist, ja, das ist ja eine riesen Gaudi für viele, ja, das ist totaler Spaß und ich denke mir immer so,
ich finde, es ist gar nicht der Aspekt der Unterhaltung alleine, sondern es ist ja so eine Distanzierung davon.
Ja.
Also dieser Blick auf das Genre als was Trashiges, Campiges, Unbeholfenes ist ja so ein Versuch, sich selbst zu erheben,
ja, zum, total.
Zum großen Cineasten, der sich dann so amüsiert über die unbeholfenen Versuche von Filmemachern. Und das ist ja im Prinzip eine emotionale Distanzierung. Eigentlich ist es ja Feigheit vor dem Feind. Das ist ja eigentlich
vor dem Feind vorgemerkt.
Ich könnte kotzen, wenn ich das also gerade dann in so Mainstream-Produktionen im deutschen Fernsehen, also man findet das ja überall, bis in Tatort. Ne?
Ja.
Aber es ist ein komplettes Missverständnis.
Also Italo-Western-Szenen bei Moreau-Tatorten.
Ja, genau.
Ja, ich verstehe das. Das ist ein Dilemma, das begleitet mich auch schon länger. Ich glaube, das ist das, was ich auch im Sinn hatte mit der Frage nach der Wahrnehmung von jüngerem Publikum, weil eben gerade die Suche nach dieser Intensität, die quasi dich und mich dazu getrieben hat, diese Filme zu suchen auch und sie auch. Und ich glaube, es ist ganz wichtig. Also das will ich vielleicht jetzt als zum Ende nochmal sagen. Du hast ja ein wunderbares Plädoyer für das Dispositiv-Kino gegeben, also quasi, dass man diese Filme vor allem im Kino erleben muss, weil sie dann uns als Publikum total unterwerfen, weil sie uns dominieren, weil sie, wir müssen da sitzen, wenn wir rausgehen, verpassen wir etwas. Der Film kann nicht angehalten werden. Wir starren auf die Leinwand. Es ist völlig uninteressant, neben wem wir dabei sitzen. Ja? Also wir können auch im Idealfall alleine dort sein. Und wir können auch den Film alleine im Kinoraum sehen. Ja, ist mir auch schon passiert. Das war ja in den 80ern oder so durchaus mal der Fall, dass man nachmittags so einen Genrefilm sich alleine angeguckt hat. Aber der wurde dann auch abgespielt. Und das finde ich das Schöne. Und das sind diese Erlebnisse, also diese Intensität, die auf der bewussten Auslieferung, dem Mut, sich einem filmischen Erlebnis quasi komplett zu öffnen, basieren. Und das ist eben gerade nicht die Feigheit vor dem
Ja, richtig, genau.
Das finde ich.
Darf ich noch eine Sache sagen?
Ja, klar, natürlich.
Zu dem Thema allein im Kino sitzen.
Ja, klar.
Das Schöne, wenn man allein im Kino sitzt, zumindest in den alten Kinos, da gibt es ja den Lautstärke-Knopf neben der Tür, weißt du das?
Ah.
Da gibt es so eine kleine Klappe.
Ja, ja,
wenn man ganz allein im Kino ist, dann geht man zu dieser Klappe, macht die auf und dreht den Lautstärke-Knopf auf. Und dann hat man endlich mal die richtige Lautstärke.
Sehr gut. Das nur als kleiner Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, also Andreas, vielen Dank für diesen Einblick, nicht nur in die eigene Arbeit, sondern auch in das Filmerleben, was uns ja auch verbindet und was unsere Interessen da, denke ich, auch ein bisschen systematisiert hat jetzt. Und was vielleicht auch eine Inspiration sein könnte, wenn man die Radikalität verspürt und auch diesen Drang hat, man muss diese Filme machen, dann sollte man sie auch drehen, egal unter welchen Bedingungen.
Richtig,
und das finde ich immer wichtig als Erkenntnis. Und vielleicht kann man das auch als kleine subtile Botschaft oder plakative Botschaft sogar aus dieser Sendung noch mitnehmen. Ja, vielen Dank.
Stimme zu.
Sehr gut.
War mir ein Vergnügen.
Ja, mir auch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Und hier, ja, Position war das. Eine Sondersendung von Projektionen, Kinogespräche, dem Podcast von Markus Stieglecker und Sebastian Seidler. Und wir werden uns in Zukunft immer wieder ähnlichen Einzelthemen dieser Art widmen. Also haltet die Augen offen und bis bald. Tschüss.